habe schon von einigen gehört, dass es doch eigentlich heute regnen sollte. Bitte? Ja, das ist gut für uns, ne? Das ist ein richtig schöner Tag heute. Und darüber können wir echt froh sein. Und einigen zaubert es auch ein Lächeln ins Gesicht. Wir erleben alle den gleichen Tag. Wir erleben die gleiche Sonne. Wir sitzen alle in dem gleichen Raum, erleben den gleichen Gottesdienst. Die Umstände sind erstmal äußerlich betrachtet für alle gleich. Einige freuen sich, aber andere nicht. Liegt es an den äußeren Umständen? Es ist tiefer als das, was vor Augen ist. Die Sonne kann knallen und ein richtig cooles Wetter sein. Und dennoch kann es auch sein, dass man sich nicht so gut fühlt. Vielleicht sehr bescheiden fühlt. Die Gründe sind verborgen. Sie liegen in uns. Ob wir uns freuen können darüber, das ist etwas, was in uns ist. Und da wollen wir heute mal ein bisschen graben. Wie ist es in uns? Ich möchte Psalm 146 lesen. Ihr dürft gerne mit aufschlagen oder auch mitlesen an der Wand. Psalm 146. Halleluja! Lobe den Herrn, meine Seele. Loben will ich den Herrn mein Leben lang, will spielen meinem Gott, solange ich bin. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus, er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge. Waisen und Witwen hilft er auf, aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der Herr wird regieren in Ewigkeit. Dein Gott, Zion, von Generation zu Generation. Halleluja. Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele. Dieser Psalm wurde auch schon oft vertont. Es gibt viele Lieder über diesen Psalm. Lobe den Herrn, meine Seele. Wisst ihr, dieses Wort Seele kann man im Hebräischen, wenn man das jetzt übersetzt im Deutschen, kann man auch einfach übersetzen mit Ich. Oder Sehnsucht. Oder Emotionen, Begehren. Das, was wir alles unter Seele verstehen, das ist so die emotionale Ebene unseres Menschseins. In uns drin. Und ihr wisst alle, dass unsere Gefühle ziemlich viel Macht auch über uns haben. Unsere Emotionen machen auch oft einen Menschen aus. Man kann manchmal Menschen an den Emotionen erkennen. Ja, die Elise, die ist immer so emotional. Die Emma ist so emotional gestrickt. Und das macht eine Person so stark aus, dass Seele auch einfach mit Ich übersetzt werden kann. Halleluja, lobe den Herrn. Ich. Anders ausgedrückt, lobe Waldemar. Lobe Eddie, Rainer, Emmendingen. Das ist eine Selbstaufforderung, was hier passiert. Eine Ansprache auf sich selbst. Junge, lobe. Unsere Seele, was in meiner Übersetzung mit Seele zumindest und in vielen anderen auch übersetzt wird, ist die Zentrale für Liebe, für Hass, für Freude und für Trauer. Das ist unsere Zentrale für diese emotionalen Empfindungen. Und darum geht es hier ganz zu Anfang. Und Gott hat ein Verlangen danach, dass wir unsere Emotionen auf ihn ausrichten. Er möchte sich mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Bedürfnissen, mit unserem Begehren, möchte sich verbinden. Noch viel mehr. Er möchte sich nicht nur damit verbinden, sondern er möchte selber diese Leidenschaft in uns, dieses Begehren, möchte er selber sein. Lobe meine Seele. Du bist gemeint. Jeder, der hier sitzt, mit allem, was dich ausmacht, mit allem, was du bist, sollst du zu Gott kommen und ihm von innen heraus loben. Es ist ziemlich einfach, äußerlich Gott zu loben. Das haben wir nämlich eben gerade alle gemacht. Aber es ist die Frage, ob wir es auch alle innerlich gemacht haben. Äußerlich kann man auf die Knie fallen und sich vor Gott demütigen und sagen, Gott, du bist groß und du bist Gott, du bist der Herr. Ist es ein Lippenbekenntnis oder ist es ein Bekenntnis deines Herzens? Beugt sich auch deine Seele vor dem Herrn der Herren? Wir sind gemeint mit unserem Innersten. Und ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass viele von uns im Innersten Heilung brauchen. Viele von uns brauchen eine übernatürliche Berührung mit dem Heiligen Geist, dass er nicht oberflächlich an uns rumkratzt, sondern tief eindringt in unser innerstes Wesen. Wir brauchen innerliche Heilung. Wir brauchen eine Heilung unserer Gefühle, unserer Emotionen, unserer Sehnsüchte, unseres Begehrens. Und wenn der Heilige Geist tief gräbt, dann setzt er sich selber an diesen Platz. Wenn deine Sehnsucht im Herzen, ja, in dir, wenn das geheilt ist von Gott selbst, dann setzt sich Gott an diese Stelle. Und dann ist alles das, was ich möchte, Gott selbst. Gott, du bist mein Begehren. Aber wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu, dass das passiert? Und das soll heute unser Thema sein in den nächsten Versen. Denn derjenige, der diesen Psalm geschrieben hat, ruft uns heute zu: Vergeude dein Vertrauen nicht. Es geht um dein Vertrauen. Vergeude es nicht. Überlege sehr gut, wem oder was du vertraust. Lass uns die Verse 3 und 4 lesen. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Sein Geist geht aus. Er kehrt wieder zu seiner Erde. Am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Bevor in diesem Psalm beschrieben wird, wie das funktioniert, wem man das Vertrauen geben soll, wie eine gute Beziehung zu Gott stattfindet,
fängt er erstmal mit einem Negativbeispiel an. Ich glaube, das macht er aus dem Grund, weil uns das auch oft näher liegt. Vertraut nicht auf Edle. Man kann auch übersetzen mit Fürsten, Könige. Also Menschen, die was hermachen. Menschen, auf die wir schauen, die zumindest subjektiv von dir aus betrachtet über dir stehen. Das muss gar nicht so sein unbedingt. Aber aus deiner Perspektive oder aus meiner Perspektive schaust du auf eine Person, die über dir steht, wo du dir erhoffst, dass diese Person dir in deiner Situation helfen kann. Was sagt uns Vers 3? Vertraut nicht auf diese hohen Menschen, die über euch stehen. Auf einen Menschensohn. Auf einen Menschen, bei dem keine Hilfe ist. Ist es wahr? Wollen wir nicht alle vertrauenswürdige Menschen sein? Ich möchte eine Person sein, wenn man zu mir kommt, dass man mir vertrauen kann. Ich möchte Vertrauen wecken. Und ich freue mich auch darüber, wenn Menschen zu mir kommen und das auch in Anspruch nehmen. Und auch Besserung stattfindet, wenn sie mir vertraut haben. In Sprüche 31, Vers 10 und 11 heißt es: Wer kann schon eine tüchtige Frau finden? Das ist eine gute Frage. Wer kann schon eine tüchtige Frau finden? Sie ist wertvoller als die kostbarsten Edelsteine. Ihr Mann kann ihr vertrauen und sie wird sein Leben bereichern. Das ist ein positives Beispiel von menschlichem Vertrauen. Es ist doch gut. Oder was lesen wir hier? Es ist völlig in Ordnung, dass wir das Ziel haben, vertrauenswürdige Person zu sein. Wenn du Christ bist, dann soll es auch ein Ziel sein für dich, eine vertrauenswürdige Person zu sein. Das, was wir in den Sprüchen gerade gelesen haben, das ist das positive Beispiel von Menschenvertrauen. Aber was wir in unserem Psalm lesen, ist das negative Beispiel. Hier geht es nämlich nicht einfach um ein kurzes Vertrauen, was ich jemandem schenke und was der andere jetzt genießt und dann war es das. Hier geht es um dein Lebensfundament. Dass diese Person dich fängt, dich trägt, dass diese Person dein Lebensfundament ist. Und wenn man dieses Vertrauen hier nimmt, was hier in diesem Text beschrieben steht, dann bedeutet es, ich bin in einer Notsituation und ich verzichte darauf, aus meinen eigenen Kräften zu handeln, ja, und vertraue darauf und erwarte, dass mein Retter, je nachdem wer das sein soll, ja, den ich auserkoren habe, dass mein Retter eingreift und mir in dieser Notsituation, wo ich nicht handeln kann oder nicht will, dass diese Person kommt und das für mich macht. Genau darum geht es. Und dieser Satz birgt unterschiedliche Warnungen für unterschiedliche Personen. Die erste Warnung ist: Bist du eine Person, die dazu neigt, andere Menschen diese Position zu geben, dass sie dein persönlicher König und Retter sind? Bist du so gestrickt, dass du dazu neigst, dein Vertrauen auf andere Menschen zu setzen, dein Lebensfundament? Überlegt einmal, was man damit macht, welche Position man diesen Menschen überhaupt gibt. Welche Erwartungen gesteckt werden, Erwartungen, die diese Person noch lange nicht erfüllen kann, selbst wenn sie es wollte. Diese Person kann nicht mein Fundament sein. Sie ist nur ein Mensch. Sie braucht genauso ein Fundament. Wie kann diese Person selber zu einem Fundament für mich werden, für meine Entscheidungen, für das, was mich betrifft? Eine Nachricht für dich. In den Menschen ist keine Hilfe. Bist du eine Person, die dazu neigt, andere Menschen diesen Königsposten in deinem Leben zu geben? Das ist Warnung Nummer 1. Die zweite Warnung ist, und die ist mindestens genauso gefährlich, bist du eine Person, die dazu neigt, andere Menschen in dieses Abhängigkeitsgefälle zu versetzen, dass du ihr König bist. Vertraut nicht auf Edle, auf einen Menschensohn, bei dem keine Hilfe ist. Hier ist auch eine Warnung an die edlen Leute, an die Fürsten und Könige. Und meine Lieben, solche haben wir auch unter uns. Es ist nicht nur eine Warnung für die Menschen, die sich selber oft immer klein machen und die anderen Menschen immer groß um sich herum machen, sondern es ist eine Warnung auch an uns, wenn wir dazu neigen, den Retterposten bei den anderen einzunehmen. Komm zu mir und bei mir werden alle Probleme gelöst. Ich bin der Macher. Und wenn du zu mir kommst, ich gebe dir einen guten Rat. Welche Abhängigkeiten haben sich hier vielleicht gebildet? Macht mal so eine Checkliste für euch. Wie ist es in eurer Familie? Welche Abhängigkeiten bilden sich dort? Wer ist der König? Wer ist der zutiefst Abhängige? Vielleicht stellst du deinen Ehepartner auf ein Podest und er soll es machen, er soll es richten. Aber vielleicht stellst du auch deinen Ehepartner in eine Verbindung zu dir, dass du sein Ein und Alles bist. Oder in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft, in unserer Gemeinde. Diese Abhängigkeiten können überall entstehen. Wer ist für euch diese Person in der Gemeinde, die das schon lösen wird? Wenn wir nur genügend Vertrauen dieser Person zusprechen, dann wird alles gut. Auch hier kann es passieren und es passiert. Ich habe eine Nachricht für solche Personen. Bei den Menschen ist keine Hilfe. Die letzte Warnung. Vielleicht passiert es bei dir nicht in der Beziehung zwischen Menschen, aber vielleicht bist du einfach eine Person, die niemand anders braucht. Und du bist so dein kleiner König. Du bist in einer Abhängigkeit zu dir selbst. Ich brauche nicht andere. Ich habe Selbstvertrauen für die ganze Welt. Ich brauche nur mich. Und ich vertraue nur auf mich. Ich. Ich lasse auch niemanden dran. Vertraue nicht auf Edle, wenn du selber einer bist. Vertraue nicht selbst auf dich. Schenk nicht dein größtes Vertrauen. Das ist ein kostbares Gut, meine Lieben. Verschenk das nicht an dich selbst. Und dieser Text, Vers 3 und 4, den ich eben gerade vorgelesen habe, bietet uns Gründe, warum man Menschen nicht auf diese Art und Weise vertrauen sollte. Weil sie a. eine mangelnde Befähigung haben, sie sind gar nicht in der Lage dazu. B. sie haben eine mangelnde Beständigkeit, weil sie vergänglich sind. C. sie sind unzuverlässig. Denn es heißt hier, am selben Tag gehen seine Pläne verloren. Man kann dieses Wort verloren auch gebrauchen, wenn man beschreiben möchte, dass sich jemand in der Wüste verliert. Ja, und wenn man sich mal in der Wüste verliert und da unkundig ist, ja, Prost Mahlzeit, ja, da ist kein Entkommen mehr. Und wenn sich unsere Pläne, unsere Gedanken, die wir machen als Fürsten, die verlieren sich so schnell. Und wenn wir eine andere Person in diese Abhängigkeit bringen, dass sie auf meine Pläne, auf das, was ich denke, auf das, was ich entscheide, darauf ihr ganzes Lebensfundament baut. Und der Plan, den ich gemacht habe, sich in der Wüste verliert. Wo ist die Person? In der gleichen Wüste, wo meine Pläne verloren gegangen sind.
Darum heißt es in Psalm 60, Herr, rette du uns vor den Feinden, Menschenhilfe ist ein Nichts, wörtlich übersetzt. Menschenhilfe ist ein Nichts. Wem also gilt dein Vertrauen? Ich möchte euch entführen in Jeremia 17, wo Gott selber darüber spricht, ein scharfes Urteil darüber spricht, über diejenigen, die ihr Vertrauen auf Menschen setzen. Ich möchte die Verse 5 und 6 lesen, in Jeremia 17. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Gott spricht ein hartes Urteil darüber. Ganz einfach. Warum? Weil diese Person, die auf Menschen vertraut, diesen Menschen zu ihrem Gott macht. Und das ist hochgradiger Götzendienst. Wenn wir Götzendienst hören, dann denken wir immer an diese albernen Schnitzereien, die sich Leute vielleicht in ihr Wohnzimmer stellen. Gut, heutzutage gibt es das auch noch, auch in Deutschland. Aber das ist uns ein bisschen ferner. Und wir denken, ach, das ist doch so, Götzendienst, was soll das? Ja? Das betrifft nicht uns. Das sind alberne Kulturen, die sich irgendwas schnitzen und um den Busch rumlaufen und sich freuen und jubeln. Ja? Das ist Götzendienst. Nee, Götzendienst ist dann angesagt, wenn jemand oder etwas die Person die Stellung bekommt, die eigentlich nur Gott verdienen sollte. Und das sieht man dann ganz stark, wenn man einfach mal darauf schaut in sein Leben, wem vertraue ich eigentlich? Oder ja, wem gebe ich eigentlich mein Vertrauen? Wo fühle ich mich sicher? Wer auf Menschen vertraut, vergeudet sein Vertrauen. Gottes Urteil darüber ist sehr ernst. Wir gehen wieder zurück zu Psalm 146. Und jetzt wird uns ein Kontrastprogramm angeboten. Ich lese die Verse 5 und 6. Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist, der Treue hält auf ewig. Eben gerade hatten wir den Menschen und jetzt wird ein großer Bogen geschlagen zu Gott. Und er setzt einen Vergleich. Der Mensch ist ein Geschöpf. Gott, in den Versen 5 und 6, ist der Schöpfer. Der Mensch ist vergänglich. Gott ist ewig. Der Mensch ist unzuverlässig. Und Gott, und das ist eine grandiose Aussage, ist treu. Oder wahrhaftig. Geschöpf, Schöpfer. Vergänglich, ewig, unzuverlässig, treu. Gottes Allmacht wird präsentiert. Derjenige, der alles geschaffen hat, der dich selber geschaffen hat. Es wird ein Bild gezeichnet von einem mächtigen, großen Gott. Ein Gott, der da oben irgendwo thront. Ich bin so froh, dass dieser Psalm noch nicht vorbei ist. Und jetzt kommt auch, warum? Verse 7 bis 9. Er schafft Recht den Bedrückten. Er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge. Waisen und Witwen hilft er auf. Aber er krümmt den Weg der Gottlosen. Der große Gott, der seine Treue bewahrt gegenüber seiner Schöpfung. Inwiefern ist er treu zu dem, was er gemacht hat? Wie kann man seine Treue sehen? Schon allein, dass es Tag und Nacht wird, Tag und Nacht wird, Tag und Nacht wird. Niemand von uns zweifelt, dass es heute wieder Nacht wird. Und wenn ja, dann können wir nach dem Gottesdienst miteinander sprechen. Es ist ein Rhythmus, den Gott gesetzt hat, und der ist wiederkehrend. Und das zeigt, dass Gott kontinuierlich sein Ding durchzieht. Gott ist treu in den Dingen, die er anfängt. Aber der Psalm bleibt nicht bei dem großen und ewigen Gott stehen, der irgendwo da oben thront, sondern massiv geht's runter. Puff. Gefühlt fast wie eine Bruchlandung, so richtig runter. Bedrückte, Hungrige, Gefangene, Blinde, Niedergebeugte, Fremdlinge, Waisen oder man kann auch sagen Vaterlose, Witwen. Merkt ihr, welche Welten hier zusammenfallen? Die Schöpfung, das All, Bedrückte, Arme. Gott hält seine Treue in der Schöpfung und in dem Universum. Der Psalmist richtet unsere Augen darauf, dass wir da diese Treue erkennen, und dann zeigt er, hey yo, Gott ist in dem Kleinen genauso treu wie in dem Großen. Was tut er? Er verschafft Recht, er sättigt, er befreit, er heilt, er richtet auf, er liebt, er behütet, er hilft. Ich musste stehen bleiben, als ich diesen Psalm gelesen habe, bei der Passage Vers 9. Der Herr hilft den Waisen und Witwen auf. Und ich habe in meinem Büro da hinten, ihr dürft mich gerne auch mal besuchen unter der Woche, habe ich so auch ein paar Bibeln stehen, auch so richtig alte Schinken, von Menschen, die ich gar nicht kenne. Und die sind auch oft bearbeitet. Und es ist einfach mal interessant, so in Bibeln reinzuschauen, was war Menschen wichtig. Ich habe so eine Bibel mal mitgebracht hier, und wenn man durch diese Bibel blättert, ist eine ganze Menge markiert. Ganz viel ist rot unterstrichen. Und wenn ein Kapitel, so deute ich das jetzt, fertig gelesen wurde, dann gab es immer einen roten Haken hier oben. Und das zieht sich durch. Also das ist richtig gut gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal den Psalm an. Und da gibt es auch etliches, was rot markiert ist. Aber eins fällt auf. Es gibt nur eine Passage, die richtig dick gelb unterstrichen ist. Mit einem Textmarker versehen. Er hilft den Witwen und Waisen auf. Ich habe mir gedacht, was hat diese Person, die das gelesen hat, was ist in ihr vorgegangen? Gottes Wort spendet Trost. Vielleicht war sie eine Witwe. Vielleicht war sie eine Vater- oder Mutterlose. Oder er. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber hier hat jemand Trost geschöpft aus Gottes Wort. Und es gibt auch unter uns Witwen. Es gibt auch unter uns Vaterlose. Im Psalm 68, Vers 6 heißt es, dass Gott ein Vater der Vaterlosen ist. Was für ein Wort. Und wenn es in der Bibel heißt, Witwen und Waisen, das ist eine Redewendung im Alten Testament gewesen. Das hat natürlich die Witwen und Waisen betroffen, aber ging noch darüber hinaus. Es war eine Umschreibung für Menschen, die akut in einer besonderen Notlage sich befunden haben und Fürsorge gebraucht haben. Brauchst du Fürsorge? Bist du in Not? Vielleicht bist du keine Witwe oder kein Witwer. Vielleicht schon. Hast du Not in dir? Der Herr hilft auf den Schwachen. Und es ist wunderbar, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Und dieser dreieinige Gott hat sich dazu entschieden, dass eine Person daraus der Tröster sein soll, der Heilige Geist. Gott gefällt es, Tröster zu sein. Gott, der Heilige Geist, kommt und will trösten. Er will uns, die wir in Situationen stecken, die zu schwer für uns sind, will er kommen. Will sagen, schenk mir dein Vertrauen. Schenk mir dein Vertrauen. Und wenn du bislang auf andere Dinge oder auf andere Menschen vertraut hast, hör auf damit. Denn mein Urteil darüber ist sehr groß. Schenk mir dein Vertrauen. Warum? Weil im Vers 5, den wir schon gelesen haben, es heißt, glücklich ist derjenige, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Glücklich. Man kann auch sagen fröhlich. Eigentlich müsste man übersetzen mit gesegnet. Und jetzt möchte ich euch noch einmal entführen. Wieder in Jeremia 17. Und jetzt lese ich mal die nächsten Verse. Wir haben gehört, das harte Urteil über die Menschen, die ihr Vertrauen auf andere Menschen setzen. Was sagt Gott weiter? Hört genau hin. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Hört ganz genau hin, im Jahr der Dürre. Das heißt hier nicht, diesen Baum wird, da wird es nie mehr Dürre geben. Das Jahr der Dürre kommt. Aber in diesem Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Warum? Weil er dem Herrn vertraut und noch viel mehr. Weil sein Vertrauen der Herr ist. Er vertraut nicht einfach nur Gott, sondern sein Vertrauen ist mit Gott gleichgesetzt. Wenn es eine mathematische Formel wäre, dann würde da stehen, Vertrauen von Waldemar gleich Gott. Ich vertraue Gott und mein Vertrauen ist Gott. Diese Stellung will Gott in unserem Leben haben. Gott, der Schöpfer, hat die Welt geschaffen. Und ihn interessiert, was hier auf der Erde abgeht. Und wir haben im Lesungstext in Hebräer 1, haben wir gehört, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, alles geschaffen hat. Jesus Christus wird als Gott bezeichnet im Hebräer. Brief, Kapitel 1. Jesus Christus, der Gott, kommt auf diese Welt und verbindet sich mit denjenigen, denen es schlecht geht. Er wird einer von diesen Schwachen. Er wird, einer von diesen Schwachen wird ans Kreuz gehängt. Und wisst ihr, was, als er am Kreuz dort hing, was zu ihm gesagt wurde? Verhöhnt haben sie ihn und haben ihm gesagt, er, also Jesus, er vertraute auf Gott. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt. Denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Also derjenige, der Jesus Christus, der die Welt geschaffen hat, ist absolut treu in dem, was er tut. Und seine Treue zu uns zeigt er darin, dass er hierher kommt. Dass er einer von uns wird. Und uns zeigt, ich habe vertraut. Mein Vertrauen war der Herr. Es ist irre zu glauben, dass Jesus von Nazareth einen retten kann. Der Mensch einfach, ja, das funktioniert nicht. Aber der Mensch und Gott vereint sich in Jesus Christus. Und der ist fähig, uns zu retten. Er ist fähig, zu fühlen, wie wir fühlen. Er ist fähig, die Tränen zu weinen, die wir weinen, weil er selber geschlagen wurde. Er das Kreuz getragen hat und er den Zorn Gottes auf sich genommen hat für unsere Schuld. Jesus Christus ist treu und nur einem Treuen kann man trauen. Ein großer Prediger hat mal gesagt, ich möchte euch dringlich bitten, schaut nur auf Christus. Erwartet Befreiung und Hilfen niemals von euch selbst, von Pastoren oder von irgendwelchen Mitteln irgendwelcher Art, getrennt von Christus. Haltet eure Augen einfältig auf ihn gerichtet. Lasst eurem Bewusstsein seinen Tod, seine Kämpfe, seine Seufzer, seine Leiden, seine Verdienste, seine Herrlichkeit, seine Fürbitte immer neu und frisch gegenwärtig sein. Wenn ihr am Morgen aufwacht, haltet nach ihm Ausschau. Wenn ihr euch des Abends niederlegt, dann schaut auf ihn. Und wer sein Vertrauen auf den Herrn wirft, der kann sein Gebet anfangen und auch beenden mit einem Halleluja, Halleluja. Der Herr regiert in Ewigkeit. Dein Gott, Zion, von Generation zu Generation. Halleluja. Amen.